Herzlich willkommen bei Agilität Unplugged, echte Fälle, echte Menschen. Mit Wilma Klaassen van Husen.
Die sich freut, dass Fabian mich besucht hat. Und Fabian Schwarz.
Der ein Pferd gestreichelt hat und sehr viel Angst davor hat.
Folge 5. Führen bei offenem Widerstand. Ein Fall, der vielen bekannt vorkommt.
Wilma, ich habe ein Pferd angefasst.
Ja.
Das war das, glaube ich, das zweite Mal in meinem Leben. Ich habe sehr viel Angst davor.
Ja, aber es war ganz sanft. Ich habe so nette Pferde.
Wir haben eine Vereinbarung getroffen. Wie viel Hörer wollen wir erreichen? Dann muss ich auf dem Pferd reiten. Ich habe wirklich richtig, richtig Angst vor dem Pferd reiten.
Ja, dann setz dir mal ein Ziel.
Okay, gut, wenn wir...
Ich will ja keine Top-Down-Ziele setzen. Das hatten wir ja in der letzten Folge besprochen. Also, welches Ziel möchtest du erreichen,
Fabian? Wenn eine Folge 300 Hörende hat, dann setzt Wilma mich auf ein Pferd und wir teilen das Bild mit allen, die es haben wollen. Ich sehe schon, wie einige Hörer, die über mich kommen, die mich auch kennen, sich jetzt totlachen werden gerade und wahrscheinlich hoffentlich nochmal Werbung für uns machen. Ja, das mache ich. Versprechen an euch. Versprechen an dich. Hand drauf.
Jawohl. Und ich suche dir ein ganz nettes Pferd. Ich habe schon eins im Auge und das ist sogar als Therapiepferd ausgebildet.
Oh,
also, was auch immer für Ängste du mitbringst, das sollte mit der Stute gut klappen.
Ja, das sollte mit der Stute gut klappen, weil nicht, dass wir dann in offenen Widerstand gehen, dass ich dann da bocke oder die Stute bockt.
Oder die Stute.
Wilma, du hast uns super spannenden Fall mitgebracht. Ich habe es letztes Mal schon angeteasert mit großem Brimborium. Es geht um einen Mitarbeiter, der dir eine offene Kampfansage gemacht hat. Mhm. Und das finde ich so spannend. Führ uns mal rein.
Ich fand das nicht so spannend. Ich fand das ganz schön herausfordernd. Aber ich lasse euch gerne teilhaben. Und zwar bin ich Interimsmanagerin geworden in einem HR-Team. Das heißt, für eine temporäre Zeit habe ich die Personalleitung in einem Unternehmen übernommen. Und da war ich noch gar nicht so lange im Geschäft und musste eine Zeit überbrücken und da ist das Angebot auf mich zugekommen und ich fand das spannend. Und es ging darum, dass es eine Umformierung gab in dem Unternehmen, dass zwei Unternehmen sozusagen zusammengeführt worden sind und mit diesem Zusammenführen kommen natürlich neue Managementpraktiken, kommt eine neue Geschäftsführung.
Ja.
Und in diesem Kontext ist es, warum auch immer, dazu gekommen, dass die Position der Personalleitung vakant war. Und da musste dringend ein Ersatz gesucht werden, weil in dieser sozusagen unsicheren Zeit für die Unternehmung erstmal eine Lösung her musste.
Ich fasse noch mal kurz für unsere ZuhörerInnen zusammen. Interimsmanagement heißt, jemand geht auf einer wichtigen Schlüsselposition und neben dem ganz normalen Prozess, dass wir die Stelle neu besetzen wollen, schreibt ein Unternehmen aus Interimsmanagement und sagt, wir wollen jemanden, der auf Freelancer-Basis arbeitet. Die sind meistens ziemlich teuer, die Leute, aber die können sofort anfangen. Und die haben hohe Erfahrungen in genau solchen unsicheren, von Change Management getriebenen Abteilungen und schaffen es erstmal, ab dem ersten Tag sollen die am liebsten funktionieren, ist viel Arbeit, viele Überstunden, gibt aber ganz gut Kohle wohl, einspringen im Wissen, dass sie nicht lange da sein werden, sondern dass sie nur so lange da sein werden, bis dann die neue Person kommt, dann wird eine Übergabe gemacht und dann gehen die wieder und gehen genau wieder in so ein sehr stürmisches Fahrwasser. Und auf so einer Position warst du.
Genau, sowas macht mir Spaß, also... Sonst ist es zu langweilig in Organisationen. Aber das war, wie gesagt, da bin ich reingegangen. Das war so für ein halbes Jahr, bis ein Jahr angelegt. Das war ein Team mit 5 Leuten, also mit mir dann 6. Das war jetzt auch nicht so ein Riesenteam. Das war überschaubar. Es war das klassische Personalergeschäft. Und Unternehmensgröße waren also die alleine so 300 Mitarbeiter und die sind nochmal mit einem Unternehmen zusammengegangen, was ungefähr die gleiche Größe hatte.
Okay, also haben die sich verdoppelt.
Ja.
Also viel zu tun, da so eine HR-Abteilung hat dann in der Zeit viele Prozesse, die angepasst werden müssen.
Genau.
Da läuft total viel auf. Mitarbeiter müssen eventuell warten, bis sie eine Antwort kriegen für ihre ganz normalen Servicebelange, die sie an so eine Personalabteilung haben. Okay, dann was ist passiert? Also du kamst da an, was macht man da als erstes?
Genau, als erstes ist man erstmal bescheiden und schaut sich erstmal an, wie läuft das Tagesgeschäft? Mit wem habe ich es hier zu tun? Es gab einen Betriebsrat dazu, also mit dem nimmt man Kontakt auf. Wie gesagt, mit der Geschäftsführung hatte ich schon Gespräche, die Erwartungen waren relativ klar. Die neue Geschäftsführung war auch nicht permanent vor Ort und greifbar.
Ja.
Also hatte man da sozusagen neben der Finanzabteilung auch ziemliche Entscheidungsmacht oder Handlungsspielraum. Genau, und erstmal geht es ja darum, die Wogen ein bisschen zu glätten, das Tagesgeschäft aufrechtzuerhalten, die Unsicherheiten bei der Belegschaft auch ein bisschen zu kanalisieren, zu kommunizieren. Und das war mein Auftrag. Genau, und ich bin in dieses Team gekommen, wie gesagt, 5 Mitarbeiter, ganz langjährig etabliertes Team, also kannten sich schon ewig und 3 Tagen. Und nach dem, was man so gehört hatte, auch super Leumund im Unternehmen. Also die Personalabteilung funktioniert richtig gut.
Super Leumund, Entschuldigung? Was heißt das?
Das heißt, die hatten eine richtig gute Reputation.
Einen guten Ruf, okay, gut,
genau,
alles klar.
Genau, einen guten Ruf. Also die waren allgemein anerkannt. Wenn man Fragen an die Personalabteilung hat, hat man kompetent und zeitnah beantwortet bekommen. Also eigentlich so, wie man sich das wünscht.
Super.
Genau, und dann bin ich angefangen, mit den einzelnen Kollegen Gespräche zu führen.
Also mit den Teampersonen hast du Gespräche
geführt?
Genau,
also einmal mit den Personen direkt, um zu schauen, was liegt auf eurem Arbeitsplatz, was stellt ihr euch so vor, was heißt für euch jetzt auch diese Umfirmierung, welche Ängste gehen damit einher und wie soll sich in Zukunft der Arbeitsplatz vielleicht auch gestalten, solche Dinge.
Kurzer Einwurf ist ein schönes Beispiel für, wie man dann auch so einen Change begleitet als Führungskraft. Ne? Also das, was du gerade gesagt hast, diese Einzelgespräche zu führen, zu schauen, wo steht jede Person. Da komme ich aus dem Coaching auch wieder mit, we meet everybody where they are. Ne? Wir treffen jeden da, wo sie sind. Oder we meet everybody maximum a half step ahead. Ne? Also du weißt schon, wo es hingeht, aber wir treffen die Leute, wir holen die da ab, wo sie stehen und einen halben Schritt voraus treffen wir die Leute und bieten ihnen die Hand an, um die abzuholen. Klingt erstmal super. Also ich glaube, dieses Team, dem wird es gut gegangen sein und die müssen sehr froh gehabt haben, dich gehabt zu haben, gewesen sein, dich gehabt zu haben.
Genau, in den ersten so 2-3 Wochen war ich auch noch ganz happy. Das lief super. Ich habe Teambesprechungen gehabt, also wo es natürlich auch ums Tagesgeschäft geht, aber eben auch um, wie funktioniert man zusammen.
Und dann, was ist dann passiert?
Genau, dann kam so das erste mit einem Kollegen, mit dem Karl.
Wir nennen ihn Karl.
Wir nennen ihn Karl. Karl war sozusagen der inoffizielle König dieser Abteilung. Er hat sehr wichtige Aufgaben. Mhm. Er war nämlich für die Eingruppierung und für das Entgelt zuständig. Und in so einer Position ist man in solch einem Haus etwas. Und auch in der Abteilung. So viel steht schon mal fest. Und Karl hat aber nach meiner Auffassung so ein Workload. Ich bin ja auch immer Arbeitgebervertretung und auch Karl hat einen Arbeitsauftrag. Und ich habe mal grob gerechnet, vielleicht hat er eine 75% Stelle bei einem 100% Gehalt.
Okay.
Gut, aber das war schon immer so. Das hat mich jetzt im ersten noch nicht unbedingt so beunruhigt.
Also dir fiel auf, der hat vielleicht zu wenig auf dem Tisch, aber muss da vorsichtig mit sein. Gerade wenn man neu ist, vielleicht kann man das ja auch nicht beurteilen, ne?
Genau.
Also der Benefit of the Doubt, also der im Zweifel für den Angeklagten, der gilt.
Also das, wie gesagt, aber es hat mich so ein bisschen stutzig gemacht, aber in diesem Konstrukt, dass sowieso sehr viel Veränderung gerade auf dem Tisch liegt und sich das Unternehmen neu aufstellen muss, ist das vielleicht auch das kleinere Problem. Also kann man das erstmal so ein bisschen zur Kenntnis nehmen. Aber ich hatte ja die ganzen Mitarbeitergespräche auch geführt und da kam dann mehr und mehr raus. Ja, aber ich übernehme von Karl noch immer dieses und jenes, deswegen kann ich das und das nicht machen. Aber komisch, warum delegiert Karl jetzt auch noch Sachen von seinem Tisch auf andere? Und das habe ich dann von 2 Kollegen gehört.
Will man die Detektivin? So langsam kommt ein Bild dabei raus. Also deine erste Intuition ist, eine Person hat vielleicht nicht komplett den Arsch voll Arbeit, wie schön man sagt. Also komplett bis unters Dach ist mit Arbeit gefüllt. Und gleichzeitig ergibt sich dann in den Teamgesprächen das Bild so, die machen aber ganz schön viel für den noch.
Genau. Und irgendwie auch immer die Aufgaben, die wirklich sozusagen das Entgelt beeinflusst haben. Also je höherwertiger die Tätigkeit, je mehr Verantwortungsübernahme, desto mehr Geld gibt es dafür.
Okay.
Die Aufgaben wurden aber irgendwie grundsätzlich wegdelegiert an Kollegen. Und dann kam es im dritten Schritt, dass irgendwie Karl der Auffassung war, dass ich als Personalleiterin jetzt auch einen Teil seiner Arbeit auch noch übernehme.
Okay, also der
dazu
dritte, der dritte.
Ich mich ja jetzt nicht berufen.
Der dritte Beweis genau, sozusagen ist genau. erbracht. Alles klar, also es gibt einen Mitarbeiter, der sukzessive seine Arbeit an andere Leute verteilt und dann auch noch die Tätigkeiten, für die er eigentlich mehr bezahlt wird als andere.
Genau.
Heftig. Okay, gut. Und
aber hat
was
ja,
hast du gemacht?
Hat ja ewig funktioniert.
Ja, never touch a running system, Wilma. Also warum überhaupt was tun?
Hätte ich es mal sein lassen.
Ja, wirklich? Okay, gut. Ja. Ich bin gespannt, was für ein Learning dabei rauskommt. Hol uns ab.
Genau.
Wie bist du vorgegangen?
Also, ich habe gedacht, so als Arbeitgeber ist das ja jetzt erstmal nicht so die Situation, die ich haben möchte. Ich belaste die Teamkollegen doppelt. Ich habe einen Mitarbeiter, der nicht das bringt, wofür er eigentlich bezahlt wird. Und da muss ich doch mal ein bisschen näher hinschauen. Und ich habe das Gespräch mit Karl gesucht und habe ihm gesagt, gut, warum das auch immer so ist. Ich nehme dies und jenes wahr. Wie steht er dazu? Warum geht das vielleicht nicht? Und wie können wir da eine Lösung finden? Und Karls Antwort war, ich bin unbefristet angestellt, Sie nicht. Und auf die Antwort war ich überhaupt nicht vorbereitet und war nur so ein bisschen verwundert. Naja, was will er mir damit sagen? Er wollte aber auch nicht mehr sagen, also war das Gespräch von seiner Seite beendet.
Also der sitzt da vor dir und du gibst ihm dann so zu verstehen, hey, wir müssten schon gucken, dass wir die Aufgaben, die zu deiner Stelle und Position gehören, dir wieder zurückdelegieren. Ich habe festgestellt, hier sind ein paar Aufgaben anders verteilt, als eigentlich sein sollte. Wie machen wir das denn? Und er sagt, lehnt sich zurück, Arme verschränkt, guckt dich an und sagt dir, ne, 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 du kannst mir gar nichts.
Genau, auf Wiedersehen, wir sprechen uns ein andermal.
Okay, und was ist dann passiert?
Erstmal nichts, ich bin etwas erstaunt zurückgeblieben und habe gedacht, kann ja nicht so schlimm kommen. Aber Karl meinte das ziemlich ernst und hat dann alles daran gesetzt, um zu verkünden, dass ich die unmöglichste und schrecklichste Führungskraft bin, die das ganze Team zerschlägt und seitdem ich da bin, läuft gar nichts mehr und.
Okay, also der inoffizielle König des Teams nutzt seine interne Macht, um Stimmung gegen dich zu machen.
Genau.
Heftig.
Genau.
Und wahrscheinlich super, super schwierig dagegen zu halten, weil du bist die Neue. Vorher ist ja auch irgendwie funktioniert. So ein Team hält zusammen. Die haben eine super Reputation. Also warum sollten die denn falsch liegen? Warum sollten die lügen? Da sind wir fast wieder bei, wenn Team und Führungskraft nicht mehr kann. Dazu ein kurzer Teaser, wenn euch das interessiert. Springt mal in die Folge 2, da haben wir das so ein bisschen auseinandergenommen.
Genau, also habe ich gedacht, okay, Augen zu und durch. Das ist ja nur Interim, wa? Das wirst du schon irgendwie durchschaukeln. Und bin, und das war wirklich schwierig, dass man immer empathisch dranbleibt, dass man sagt, okay, ich halte den Rahmen, ich bleibe politisch korrekt, ich versuche auch nach wie vor empathisch Verständnis, erstmal das System zu verstehen.
Aber gleichermaßen fährt ja der Zug weiter, ne? Also
genau,
das Tagesgeschäft muss laufen.
Der fährt
und du
weiter.
Bist Interims, du musst funktionieren.
Genau.
Und jetzt gibt's jemanden, der anfängt, an deinem Stuhl zu sägen, wie man so schön sagt.
Genau.
Heftig, okay.
Und es artete dann ziemlich, ich bezeichne es mal als Eiertanz, so auf der roten Linie. Karl wusste genau, was er rechtlich darf und nicht.
Mhm.
Und ich wusste auch genau den Rahmen. Also jeder hat sich immer genau so weit bewegt, dass es keine Abmahnung gibt, dass es keinen Kündigungsgrund gibt, etc. pp.
Okay.
Und ich habe aber parallel natürlich noch auch Gespräche geführt mit dem Kollegen, mit dem Umfeld. Und dann kam einmal ein Gespräch mit einer Kollegin, die sagte, ja, es gibt das Team im Team.
Es gibt das Team im Team.
Genau. Und da bin ich auch noch mal hellhörig geworden. Also erstmal, warum ist Karl so reaktant? Warum geht er so aus der Jacke in so ein richtiges Trotzverhalten?
Mhm.
So ein bisschen auch kindisch. Was bricht da in seiner Welt zusammen? Und
ja,
warum?
Muss mehr arbeiten. Ein fauler Sack, würde ich sagen. Ganz einfach. Nein, sage ich jetzt natürlich nicht, also als Teamcoach schwierig, aber so könnte man denken, oder? Das Team trägt das mit.
Jeder funktioniert ja aus sich logisch. Warum ist es logisch, dass er nicht in der Lage ist, vielleicht auch die Arbeitsleistung zu bringen, die ich oder der Arbeitgeber sich vorgestellt hat?
Also wir sind bei einem Warum.
Und warum ist ein inoffizieller König, warum gibt es da ein Team im Team? Und das sind ja auch weist immer darauf hin, dass es irgendwo informelle Machtstrukturen gibt oder Schattenorganisationen, die man erstmal aufdecken muss. Wie ist die Dynamik darunter?
Ich nehme mal die Position, die du jetzt eigentlich einnehmen würdest ein, Wilma, Arbeitgeberposition. Wenn du sagst und dem Vorstand klar machst, das passt nicht mehr mit dem Karl, sehe ich verschiedene Möglichkeiten. Goldener Handschlag, zum Betriebsrat gehen, das Management einbinden, versetzen in eine andere Abteilung. Das wären doch auch Möglichkeiten, wenn der jetzt wirklich aktiv Stimmung gegen dich macht, wie du da vorgehen könntest als Führungskraft und auch als Leiterin von einem gesamten HR-Team.
Genau, also Kündigungen sind ja nicht immer so einfach. Also entweder muss ich betriebstief an in einer Umfirmierung, also das heißt, unter welchem Kündigungsschutz stehe ich überhaupt? Also das war in Karls Fall, war der eben im Moment wirklich unkündbar.
Okay,
in
gut,
der
nehmen wir erstmal so hin, der war unkündbar in der Situation, alles klar. Das heißt aber auch einen goldenen Handschlag, bisschen Geld dafür zahlen.
No go.
Du schüttelst den Kopf. Wollte er nicht.
Ging auch nicht.
Alles
in
klar,
dem
okay,
Umfeld.
Gut, die Sachen sind raus. Und zum Betriebsrat gehen, hast du versucht. Ging nicht.
Doch, ich bin zum Betriebsrat gegangen.
Was haben die gesagt?
Die haben gesagt, Frau Klassen-Vanhoosen, das sehen wir schon seit Jahren.
Also, dass da Aufgaben umverteilt werden und jemand nicht seiner Rolle gerecht wird.
Genau.
Okay.
Genau. Also, das Problem kannten die schon.
Okay, und was haben die gemacht?
Nichts.
Okay. Und warum nicht?
Weil sie sich nicht in der Lage fühlten, ohne Unterstützung der Führungskraft dort aktiv zu werden.
Okay, also da hättest du im Zweifelsfall einen Fürsprecher gehabt im Betriebsrat, dass du damit da vorgehen hättest können.
Genau, und das war ja für mich erstmal schon eine gute Information zu wissen. Sie kennen das Problem, das ist nichts, was ich irgendwie neu antrigger oder dergleichen, sondern sie würden auch gerne was ändern, wenn sie sozusagen Support bekommen, das heißt von der Führungskraft.
Okay,
so war
also
ja
du,
ihre
wärst,
Vorstellung.
Du wärst ready gewesen, aber was ist dann passiert?
Genau, und dann hat sich das Ganze aber so ein bisschen überschlagen. Und zwar kam die Situation, dass Karl interner der Abteilung ausgeplaudert hat. Und
okay.
Das heißt, wir sind im Personalumfeld, wir haben vertrauliche Daten, wir unterschreiben gerade alle DSGVO etc. pp. Und das darf einfach nicht passieren, egal wie. Es dürfen keine persönlichen Dinge außerhalb der Abteilung
geteilt werden, ja. Und
genau.
Dann ist so eine Personalabteilung da und aber auch deine Reputation als jemand, der nur als Freelancer da ist, als jemand, der Interim macht, in Gefahr. Ne? Wenn am Ende rauskommt, der kann man nicht vertrauen oder dein Ruf da in Gefahr ist, das sehe ich als ganz, ganz kritisch. Also ne, du bist beim Betriebsrat gewesen und parallel passiert plötzlich die Bombe. Es werden interne aus der Abteilung ausgeplaudert. Was hast du gemacht?
Ja, und das ist eigentlich so, wie du das gerade beschrieben hast. Es ging einmal um eben die Interna und natürlich mit dem Seitenhieb in meine Richtung. Das zeigt ja wieder, wie unfähig das läuft oder wie unfair und was da alles gar nicht geht. Und da war es mir dann doch irgendwie zu bunt. Da habe ich gesagt, so bis hierhin und nicht weiter. Das geht erstmal aus Arbeitgebersicht nicht, dass Mitarbeiter aus der Abteilung was ausplaudern. Und das andere ist, ich bin nicht bereit, die volle Verantwortung zu übernehmen für Dinge, wo mir der Personalrat ja gerade bestätigt hat, das läuft schon seit Jahren so. Ich habe die Rückmeldung, da gibt es das Team im Team. Und dafür war ich nicht bereit, die Verantwortung zu übernehmen.
Okay, gut.
Das
und
heißt,
was hast du gemacht?
Also ich bin, nachdem das dann rausgekommen ist, bin ich in die Gruppe gegangen, habe gesagt, okay, wir machen jetzt hier eine Teambesprechung.
Ja.
Ich möchte geklärt haben, ob dem so ist, ob das rausgegangen ist in der Art und Weise. Das war ja unstrittig, ich habe es ja schwarz auf weiß gesehen. Also von daher, genau.
Also ich stelle mir vor, alle in Termin, in Kalender, alle in Tagungsraum, wir sitzen alle an einem Tisch. Du
nicht
hörst
im
die
Kalender, jetzt.
Jetzt, okay,
jetzt.
Gut. Also
Stift
sofort
fallen lassen.
Ab rein in den Raum, einmal in die Hände klatschen. Leute, wir gehen jetzt alle zusammen in den Tagungsraum. Dann hörst du die Uhr im Hintergrund klacken, alle sitzen da, Spotlight auf dich. Was machst du?
Ich habe mich hingesetzt und habe sie direkt angesprochen, ob das, was hier als Vorwurf im Raum steht, was aus der Abteilung rausgegangen ist, war das so oder war das nicht? Bitte sagt mir jetzt, ob das stimmt und wer es gewesen ist.
Und was dann passiert?
Erstmal etwas Schweigen im Raum. Und dann kam die zögerliche Antwort, allerdings nicht von Karl, falls man das jetzt meint, sondern es ist noch über jemand anderen geteilt worden. Ja, das ist so gewesen. Also auch etwas betreten. Und der zweite Punkt, der mir dann wichtig war, dass ich einfach sage, hört mal zu, Leute, ich bin nicht verantwortlich dafür, dass dieses Team nicht läuft. Ich übernehme ja gerne Verantwortung für meinen Teil und ich weiß, dass ich hier vielleicht auch andere Erwartungshaltung habe und ich erwarte einfach, dass ein Mitarbeiter seine Arbeit macht, wie auch immer. Aber ich übernehme nicht die Verantwortung dafür, dass das Team läuft, wie es ist und dass es das Team im Team gibt.
Ja, Ansage gemacht. Alle sitzen da.
Ja.
Ich sehe den Moment richtig vor mir. Es ist so ein, Leute, ich bin bald hier weg, ne? Ich bin Interim. Ihr müsst mit dem Scherbenhaufen, den ihr hier anrichtet.
Und das habe ich auch genauso gesagt. Ich sage, Leute, wenn ihr das denkt, ich kann auch gehen. Ich biete mein Stuhl hier an. Könnt ihr gerne haben, kommt jemand anders. Aber das Problem werdet ihr dadurch mitunter nicht lösen.
Ja, geil. Und dann, was dann passiert? Ich kann mir richtig vorstellen, also, wie du da sitzt und die Power-Ansage machst.
Naja, an dem Zeitpunkt hatte ich ja nicht mehr so viel zu verlieren. Und da war es auch echt leid. Und meine Nerven waren bis dahin dann auch so ein bisschen runter. Und ich denke mal, wir haben betretenes Schweigen für eine Minute gehabt. Mhm. Die kommt einem ja immer ewig vor, ewig lang vor. Und dann ist eine Mitarbeiterin angefangen zu reden. Ja, das sieht sie auch so. Und vor dann und dann war dies und jenes. Und dann ist eine Diskussion angefangen, die gar nichts mehr mit der aktuellen Situation mit Karl zu tun
hatte.
Okay,
und dann, was wurde dann geklärt miteinander?
Und das war richtig spannend. Da wurde geklärt, wann wurde keine Vertretung übernommen? Wann hat jemand sich ungerecht behandelt gefühlt im Laufe der über Jahre?
Über Jahre.
Nicht nur in den letzten 4 Wochen, sondern wirklich über Jahre, wo jeder weggeschluckt hat, wo jeder weggelächelt hat, wo unterm Tisch nicht aufgeräumt wurde und wo auch Karl in seiner Welt so modelliert wurde, dass er darin funktionieren könnte.
Und was ist mit Karl passiert?
Ja, im Laufe der, ich glaube, es hat 1,5 Stunden gedauert. Also ich hatte relativ wenig bis 0 Redeanteil. Aber was ich aus meiner Position gut beobachten konnte, war, dass am Anfang Karl natürlich noch ganz aufgeplustert, nein, und das ist ja, dass er nach und nach stiller wurde.
Mhm.
Und das Team nach und nach ihre Baustellen aufgearbeitet hat und gesagt hat, ja, und wie wir das, wie wir Karl mit da durchtragen, das müssen wir wirklich mal mit diskutieren. Passt das überhaupt? Will ich das überhaupt noch? Jeder auf seinem Platz? Warum muss ich das?
Und was kam dann raus? Warum haben die das überhaupt mitgemacht?
Also, warum die das mitgemacht haben, ist schon vorher in ein paar Gesprächen mir deutlich geworden, dass Karl psychische Probleme auch hatte.
Okay, das kam dann raus. Also, er hat eine psychische Erkrankung gehabt und warum wurde da nicht geholfen?
Aus meiner Sicht war das Systemversagen, dass keiner wirklich das Handwerkszeug hatte oder den Mut, das Durchhaltevermögen, das auch anzusprechen, das zu begleiten, das erst lange weggeschaut wurde.
Mhm.
Und dann ist das ganz schwer, das später wieder aufzubrechen.
Und dann hast du ein System vorgefunden, was es geschafft hat, Karls psychische Probleme zu negieren, auszugleichen.
Genau. Und letztendlich, man spricht da auch von Enabling Behavior, dass das System oder das Team eben versucht, solidarisch zu sein. Und solidarisch heißt eigentlich transparent, für einen Zeitraum begrenzt, wollen wir da mal lösungsorientiert dran arbeiten. Aber was passiert ist, dass sie sich in eine Co-Abhängigkeit begeben haben.
Mhm.
Also sie haben diesen, ja, ich übernehme mal für dich eben für 4 Wochen 10% deiner Arbeit oder löse dir die 3 schwierigen Fälle. Dass das eben nicht begrenzt war, dass sie das einfach Stück für Stück als selbstverständlich und ach, der Karl, und das ist ja auch gesagt worden, ah, wir wissen doch, der Karl, der hat doch die und die Probleme und ist ja auch schwierig. Und wir basteln dem hier sozusagen eine Welt, die für ihn therapeutisch sinnvoll ist. Also damit darin kann er sich gut bewegen. Er braucht die Arbeit vielleicht auch ein bisschen, um seine Struktur zu halten, aber das ist ja nicht unsere Aufgabe.
Okay, also
unsere Aufgabe wäre gewesen, in ein echtes Hilfeangebot reinzugehen. Und das ist das, was durch diese wohlgemeinte Unterstützung und Verantwortungswegnahme, dass Karl dadurch kein echtes Hilfeangebot bekommen hat.
Also wir haben ein System von Leuten, die empathisch mit ihm waren und eigentlich das Beste für ihn und das Team wollten und dadurch in ein System gebaut haben, was verlernt hat, sich selber zu korrigieren, ein System gebaut haben, was verlernt hat, selbst Hand anzulegen und, wie man jetzt aus dem Teamcoaching sagen würde, ihre eigenen Konflikte zu lösen, weil jeder Konflikt wurde durch den künstlichen Frieden des Teams erstickt und dann passiert was Interessantes, du als Interimsführungskraft kommst und dann, ne? Nichts schweißt mehr zusammen als ein äußerer Feind, hat die Geschichte uns schon gezeigt. plötzlich gibt's alle gegen Wilma und dann sind natürlich die Problemchen von Karl oder diese Strukturen, die dafür sorgen, dass die Abteilung auch in Gefahr oder in Verruf gerät, wie bei diesen Interner werden ausgeplaudert. Die sind dann klein gegen, wir müssen jetzt alle gegen die neue Führungskraft wettern.
Das ist ja einfach. Und vor allen Dingen ist ja Karl auch extrem daran interessiert gewesen, dass das System weiterhin so erhalten bleibt.
Okay. Und was hast du daraus gelernt? Was machen wir in so einem Fall?
Also was habe ich daraus gelernt? Wir sind ja True Crime. Erstmal habe ich mir überlegt, wer ist denn da überhaupt alles gestorben?
Okay.
Also was definitiv gelitten hat in dieser Phase ist auch meine Empathiefähigkeit. Also wirklich entspannt in Gespräche zu gehen. Also man braucht immer so einen kleinen Panzer, damit man das durchhält. Und das war für mich so die größte Herausforderung. Immer wieder wertschätzend, nicht irgendwie angreifen. Das war ein ganz schön dickes Learning, was ich da zu tun hatte. Und was wirklich gestorben ist, ist das alte Team. Mit diesem Gespräch, was wir da geführt haben, ist eigentlich ein neues, arbeitsfähiges Team entstanden. Und danach haben wir auch wirklich noch gute Monate gehabt. Und sind dahin gekommen, um das ein bisschen für dich aufzulösen, dass wir einen Änderungsvertrag mit Karl schließen konnten und ihm für die schwierigeren Aufgaben, sage ich mal, eine zweite Kraft an die Seite gestellt haben. Also wir haben insgesamt ein bisschen umstrukturiert, sodass das gut ausgegangen ist, auch ohne irgendwelchen Gesichtsverlust. Und Karl hat auch eine Reha angetreten, also hatte dadurch auch Kapazitäten, die wir einräumen konnten, und haben einfach geschaut, dass er auf seinen anderen privaten Baustellen einfach ein bisschen Luft zum Atmen hat, Hilfe erfährt. Und das ist, nachher war ich ja nicht mehr im Unternehmen, aber zum Schluss, als ich gegangen habe, ist das Angebot angenommen geworden, gab es erste therapeutische Maßnahmen und eben auch diese Reorganisation.
Okay, also die Ansage des offenen Widerstandes führte in dem Fall zu einem Verhalten bei dir, wo du auch irgendwann gesagt hast, ich kann euch nicht retten. Und dieses Zugeständnis und denen den Spiegel vorhalten, auf der einen Seite, Interner werden ausgeplaudert, eure Abteilung ist in Gefahr und gleichzeitig so, es werden noch tausend andere kommen, wenn ich jetzt gehe, aber ihr kriegt euer Problem nicht gelöst. Dieser Moment führt dazu, dass das Team plötzlich bereit ist, vielleicht doch eine Chance zu sehen auf Veränderung, weil allen eigentlich das nicht schmeckt, diese Erkrankung mitzutragen von Karl. Und das schafft dann irgendwie durch eine ordentliche Begleitung von jemandem, die professionell in dem Bereich sich auskennt, ne? Also jetzt nicht mit psychischen Problemen, sondern wie gehe ich mit Mitarbeitern um, wie baue ich Teams um, also dir, zu, hey, wir schaffen es auf der einen Seite das System, was keine echte Hilfe ist, sondern eine künstliche Hilfe, indem sie das weghalten von den Mitarbeitenden, aufzubrechen. Und als Arbeitgeber haben wir dann so viel Verständnis, dass wir denjenigen nicht einfach auf die Straße setzen, sondern ein echtes Hilfeangebot schaffen, was professionell begleitet ist von jemandem, der sich auskennt, therapeutisch. Und diese Arbeiten umzugestalten. Interessant, ich frage mich dann jetzt eigentlich noch, wenn ich es jetzt zusammenfasse, wenn man Arbeitsvertrag technisch, wie macht man das? Ne? Also der Karl, der muss ja dann auch irgendwann eingesehen haben, dass es so nicht weitergeht.
Genau. Und ich, also in dem Fall, es gibt ja verschiedenste Arten von Verträgen, aber dort war ja schon relativ kleinteilig geregelt, welche Aufgaben zu übernehmen sind und welche nicht. Und dann geht man einfach, in dem Fall brauchte ich den Arbeitsvertrag nicht anpassen, sondern gehe einfach in die Aufgabenbeschreibung rein und passe dementsprechend an.
Ja.
Und dann so weit, dass es nach Möglichkeit ohne Entgeltverluste geht.
Du hattest vorhin angesetzt mit, wer ist gestorben beim Fall und deine Empathie, wer ist noch gestorben? Hast du noch was in die Richtung?
Die zwei Sachen, die ich angesprochen habe. Also das alte Team und eben dieses locker, flockige, empathische,
was
ich für mich selber gesehen habe. Genau, wo ich sage, da bin ich echt durch eine Phase gegangen. Da musst du mal eben tief durchatmen und gucken, wie du da durchkommst. Aber das Ziel darfst du eben dabei nicht aus den Augen verlieren für die Organisation und für das Team. Also nur weil der Status quo ist, wie er ist, ist ja nicht für alle gut. Ich bin verantwortlich für den Arbeitgeber als solches, als in Arbeitgeberfunktion. Ich bin aber auch für das ganze Team verantwortlich. Die darf ich ja auch nicht überbelasten oder irgendwo unfair behandeln, weil letztendlich wird einem jedem im Rahmen seiner Möglichkeiten die gleiche Messlatte gelegt.
Ja.
Er sollte seinen Beitrag leisten und die ihm anvertraute Arbeit gewissenhaft ausführen. Und da kann ich nicht mit zweierlei Maß messen. Ich kann anpassen, das, was wir gemacht haben. Änderungsvertrag, ich kann da Verständnis für zeigen und einfach gucken, wie können wir das gestalten, sodass das wieder passfähig ist für alle. Das muss auch nicht spitz auf Knopf um den letzten Euro gefeilscht werden oder irgendwas oder um die letzte Aufgabe, aber dass man insgesamt wieder dazu kommt, okay, jetzt
jeder
sind
macht
wir
seine
hier
Arbeit,
wieder fair,
und wir sind
Augenhöhe
fair auf Augenhöhe
unterwegs.
Ja.
Und in dem Fall auch muss man ja auch diesen langfristigen Aspekt sehen, weil auch Karl hätte unter den Umständen ja auch nicht ewig arbeiten können, weil er immer in dieser Überforderungsschleife auch gewesen ist.
Ja, ich frage mich da auch gerade, wie hätte ich es als Teamcoach gelöst, wenn das jetzt mein Fall gewesen wäre.
Gib mir gerne Tipps.
Ja, ehrlicherweise schwierig, weil sobald ja dann sowas wie eine Psyche, also ich bin eigentlich ein Verfechter davon, dass ein Team ihre Aufgaben auch zu einem gewissen Grade selber autonom verteilen soll und darf. Mhm. Ne? Also ich kenne das aus den Software-Teams. Wenn die sich einen Work-Mode suchen, der für die funktioniert, dann finde ich das gut. Ich finde es auch gut, dass wenn temporär wir kennen das alle, jemand macht eine Trennung durch. Jemand hat ein familiäres Problem, irgendwie ein neues Kind ist da. Wir haben Systeme, wo wir zum Beispiel Eltern uns um alte Menschen kümmern müssen. Jemand ist gestürzt, was weiß ich. Am Ende des Tages wollen wir alle einen Arbeitgeber oder ein Team, was das kompensieren kann. Und ich glaube, temporär sollte ein Team die Fähigkeit haben, dass wenn da temporär eine Verhebung bei einem Mitarbeiter ist, dass sie gemeinsam gucken und sagen, ey, wir sind 6 Leute. Einem geht jetzt gerade nicht so gut aus einem verständlichen Grund. Das kann uns allen mal passieren. Wir als Team schaffen es, ein System zu gestalten, was so resilient ist und dagegen halten kann. Und da sehe ich mich als Teamcoach in der Verantwortung, dass ich Teams helfe, sowas aufzubauen durch ordentliche Maßnahmen von Trust, durch vernünftige Feedback-Kultur, dadurch, dass wir Teams erschaffen, die resilient sind und sich vertrauen und erstmal nicht immer denken, oh, jetzt ist unfair hier, sondern wir supporten uns gegenseitig. Da stehe ich schon für ein. In deinem Fall ist es aber so, ich glaube, dieser Zug war lange abgefahren. Das haben die vielleicht am Anfang geschafft, aber sie haben es nicht mehr geschafft, das zu überführen in ein nachhaltiges System, wo es fair für alle ist. Und
aber
das ist, glaube ich, schwierig.
Du darfst da eben nicht verkennen, dass wenn psychische Probleme mit reinspielen, sich die Spielregeln ändern und auch die Reizreaktionsmuster.
Das wäre ich auch nicht.
Genau, und deswegen habe ich ja gesagt, ja, der Staat, wie du es sagst, echte Solidarität, das ist ja das, was eigentlich alle wollten. Und aufgrund der Symptomatik oder der Person Karl in diesem Fall ist es einfach dazu gekommen, dass es einfach dysfunktionale Verhaltensmuster waren und es zu Co-Abhängigkeiten eben dieses verdeckte, unbegrenzte, irgendwie anders agierende.
Ja.
Und dass alle in guter Absicht aber trotzdem nicht mehr da rauskommen.
Ja,
und
genau.
Dieses, was mir in dem Punkt auch so echt, wo ich gestanden habe und gedacht, das kann ja wohl nicht sein. Jetzt haben wir einen Betriebsrat hier auch und wir haben eine Arbeitgebervertretung. Und es ist eigentlich ein totales organisationales Systemversagen gewesen. Also keiner steht wirklich auf und es wird einfach auf die Führungskraft sozusagen, ja, wenn die nichts tut, tun wir auch alle nichts. Das Team traut sich nicht, die arrangieren sich damit. Und dann ist das manchmal so wie in Konzernen einmal disruptiv dadurch. Also wenn man dann von außen kommt und neu kommt, hat man ja diese Historie gar nicht im Gepäck und
wundert sich
einfach.
Man muss erstmal, und das würde ich auch immer machen, Assessment, also mit den Leuten sprechen ist das Erste, und das hatte ich ja vorhin schon gesagt, ne? Also da erstmal einen, selbst als Interim, Tabula Rasa machen, reinkommen und zu sagen, ab heute läuft alles anders, ist meistens nicht der beste Ansatz, sondern erstmal gucken, wie werden denn die Dinge hier gemacht und dann ganz langsam einen Schritt nach dem anderen gehen. Das ist normalerweise der umsichtigere Fall, außer man kalkuliert das Risiko ein, dass man sagt, hey, wir machen hier einen disruptiven Ansatz, wo wir alle mal wachrütteln wollen. Ne? In dem Fall wahrscheinlich nicht sinnvoll. Hast du noch was zu dem Fall, bevor wir zum Fazit kommen?
Ja, ich könnte das Fazit nennen, weil ich habe mir wirklich überlegt, was möchte ich mitgeben, wenn wir sagen, okay, das ist ja kein Einzelfall. Auch das kommt in Organisationen immer wieder vor.
Dass Teams psychische Probleme oder Fehlverhalten anfangen zu decken, sage ich jetzt mal. Der Grund kann ja ein unterschiedlicher
genau,
sein.
Genau, ne? Warum auch immer. Aber dass Dinge einfach sich einschleifen, die sich nicht einschleifen sollte. Und für mich war in meinem Fall jetzt hier ganz konkret, dass ich immer dieses Verständnis für die Person für jeden im Team, aber auch für Karl aufbringe. Das hat ja gesagt, diese Empathiefähigkeit, diese Wertschätzung.
Ja, das ist der erste Schritt.
Dass ich immer noch ehrlich wertschätzend bin. Und das war aber für mich der herausforderndste. Nicht zu sagen, boah, Karl, das ist so ein A. Hm.
Ja, ja, genau. Ich hatte ja vorhin auch schon gesagt, voller Sack, ne? Warum verteilt er das so? Sondern da erstmal wertschätzend bleiben und dann bereit sein, das Warum zu hinterfragen, also systemisch zu hinterfragen. Warum haben wir hier ein System, was diese Verhaltensweisen befördert?
Genau. Dann, also hast du schon mal einen Punkt systemisch dran gehen, dann rechtlich auch einfach zu gucken, in welchem Rechtsrahmen bewegen wir uns, auch als Arbeitgeber, als Organisation ist auch immer klar, aus meiner Sicht als HR-Verantwortliche auch immer wichtig.
Ja, in dem Fall also jemand, wo wir ganz klassische Mittel der Kündigung des goldenen Handschlags nicht ausschöpfen konnten, der Betriebsrat war zwar informiert, was gut war, aber da konnten wir nicht viel machen und rechtlich hat er sich immer so bewegt, wie er wusste, dass er sich bewegen darf. Ne?
Und dann habe ich so noch 4 Punkte, die für mich aber irgendwie einen Einklang bilden, die ich immer gleichzeitig irgendwie jonglieren muss.
Ja, dann sag mal noch.
Ich muss klare Grenzen setzen und
Das war deine Grenze, war hier in dem Fall dieses Gespräch auch, ne? Hey Leute, sobald dann unsere Abteilung und auch ich als Freelancerin in Verruf gerate, weil hier Interne ausgeplaudert werden, da sind wir in einem rechtlichen Spielraum. Das geht nicht, da war die Grenze.
Nee, das war nicht meine Grenze. Meine Grenze war, wenn du dafür bezahlt wirst und du möchtest diese Aufgaben, diese verantwortungsvollen Aufgaben übernehmen, dann, und das war ja am Anfang immer das Sagen, ich will das, ich kann das.
Okay, gut.
Ich will hier den Hut aufhaben. Wenn du das möchtest und dich auf kein anderes Angebot einlässt, dann wirst du das machen.
Okay.
Und das war ja, warum diese Kampfansage so doll ausgefallen ist. Genau, das war die klare Grenze. Mut haben, einfach auch immer transparent zu sein und auch zu dokumentieren und zu sagen, so und so ist das, das sehen wir, das sehen die anderen.
Die Extraschleife gehen dann, ne?
Geschäftsführung, die hatten andere Themen und waren ja auch nicht immer vor Ort, wie ich ja gesagt habe. Dem war das eigentlich ziemlich egal. Und auch Geduld und Ausdauer, das löst sich nicht von heute. Also man muss da einfach auch eine Zeit lang
dranbleiben,
wirklich hartnäckig dranbleiben und das auch aushalten können.
Ja, und da braucht man ein dickes Fell für. Und da meinst du ja, deine Empathiefähigkeit ist so ein bisschen gelitten.
Genau, also ich habe durchaus ein dickes Fell, aber ich find's auch schön, wenn ich das nicht gerade zum Tagesgeschäft machen muss.
Geil.
Das war mein Fall.
Mega,
und das war mein Learning daraus.
Ja, Agilität unplugged. Ich frage mich gerade, ob wir aus Agilität da wieder was ziehen könnten, ne? Aber ich glaube hier an der Stelle, da gibt es ein agiles Prinzip, bau deine Produkte um motivierte Individuen, ne? Behandle die wie Erwachsene, steckt da mit drin. Und hier gab es dann dieses, du hast ja auch Kind-Ich vorhin schon gesagt, das ist ein Modell aus der Psychologie, dass sich jemand dann plötzlich wie so ein Kind verhält, der von einem Team elterlich beschützt wird. Da muss man an der Stelle aufpassen. Alright. Wir schauen einmal kurz in die nächste Folge. Was gibt's denn?
Das ist deine Folge. Du möchtest auf mein altes Diplom-Abschlussthema aufsetzen,
habe ich gehört. Das war Zufall, weil da habe ich in den letzten 2-3 Jahren richtig schöne Learnings generiert. Und zwar soll es gehen um Diversität in Teams. Eigentlich neigen wir als Menschen immer dazu, Gleiches vom Gleichen, mehr davon, Mentorship. Ne? Ich sehe in einem jungen, weißen, erwachsenen, heranwachsenden das, was ich in mir sehe als Mann. Ne? So dieses sich Systeme, die sich befördern, ne? Homogene Teams schaffen. Und da ist eigentlich die Forschung an einem anderen Stelle im Moment. Wenn wir Diversität, also heterogene Teams bauen und es schaffen, diese Diversität in die Mitte des Teams zu bringen und zu zeigen, hey, so könnt ihr als Team Diversität nicht nur akzeptieren, sondern positiv nutzen, dann baut ihr wirklich gute Teams, dann baut ihr starke, resiliente Teams und da würden wir gerne in die nächste Folge reinschauen.
Genau, und dann triffst du wahrscheinlich sogar das Fazit meiner Diplomarbeit.
Hoffentlich,
es ist veröffentlicht,
ich
jeder ist eingeladen, es nachzulesen.
Verlinken wir die euch, oder geht das?
Ja, natürlich
Geil.
Machen
Gut,
wir das.
Gut, da bin ich gespannt. Darüber hinaus, mal gucken, ob ich dann nächstes Mal schon auf dem Pferd sitze, Wilma.
Wir werden sehen.
Ob da ich
das
so
Wetter wird besser.
Ich hoffe.
Besser und besser.
Super. Dann war's das mit Agilität Unplugged. Echte Fälle, echte Menschen mit Wilma Klassen van Husen.
Und Fabian Schwarz. Und dann ziehe ich für heute den Stecker.
Das war Agilität Unplugged. Echte Fälle, echte Menschen. Moderation und Redaktion Wilma Klassen van Husen und Fabian Schwarz. Produktion und Schnitt Studio 36. Feedback, Fragen oder Anregungen? Schreibt uns gerne auf LinkedIn oder kontaktiert uns über die Website. Alle Informationen dazu sowie alle besprochenen Tools und Praktiken findet ihr in den Shownotes. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert uns, lasst eine Bewertung da und teilt die Folge mit anderen. Eine neue Folge erscheint einmal im Monat. Danke fürs Zuhören und bis bald.